Das gibt's in anderen Genres vielleicht nicht. Ich kann mir das in einem Souls-like zum Beispiel nicht vorstellen, dass du da drei Monate lang dasselbe versuchst und dabei nicht frustriert bist. Das wäre merkwürdig. Oder du bist ein sehr geduldiger Mensch. Das kann natürlich auch sein.
Ja gut, vielleicht geht's einfach nicht mehr tiefer mit den Emotionen.
Ja, man kann auch einfach abstumpfen.
So eine Gleichgültigkeit.
Das ist wahrscheinlich auch das Beste, ja.
Hier sind Georgia und Tobias und wir melden uns direkt aus unserem Dreiraumzelt. Zusammen beleuchten wir aktuelle Geschehnisse, grundlegende Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr.
Salut, ça va, bonjour, bonsoir.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ach ja, frisch aus dem Urlaub zurück und schon wieder in der Spielsucht?
Ja, ich muss ein bisschen was nachholen. Ne? Ich habe jetzt versucht, 3 Wochen nicht zocken, irgendwie in die 3 Wochen danach reinzupressen. Also doppelt so viel gezockt wie vorher. Das klappt relativ gut. Die Arbeit steht ein bisschen im Weg, aber ja, funktioniert schon.
Ah, wer braucht das schon?
Ja, so ein Urlaub will auch finanziert werden. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, und derjenige, der das finanziert, der möchte irgendwie eine Gegenleistung dafür.
Das ist das viel größere Problem, ja. Ja, aber wir haben eine kleine Pause gemacht, wie in der letzten Folge angekündigt, was primär an meiner Abwesenheit lag. Urlaub war sehr schön, danke der Nachfrage. Mhm. Und jetzt sollten wir aber erstmal wieder ein bisschen konstanter da sein.
Ja, wir schaffen das schon.
Ja, auch wenn das vielleicht für langjährige Hörer ein bisschen frustrierend ist, wenn wir langjährige Ausfälle haben, aber ja, es war ja angekündigt.
Ja, hin und wieder werde ich tatsächlich angesprochen.
Ha.
Ob wann? Warum? Okay.
Warum? Ach, verdammt.
Ja, es bekommt ja nicht jeder dann komplett alles mit und dann ist es so, ja, sag mal, müsstet ihr nicht eigentlich? Und dann sag ich halt so, ne, hier, bla, ist alles okay, wir sind bald wieder da.
Ja, aber da trennt sich doch die Spreu vom Weizen, weil wahre Fans wissen das dann doch, warum.
Ja, vielleicht haben die halt die letzte Folge dann versehentlich geskippt.
Das ist inakzeptabel.
Ja, egal. Darum soll es ja heute gar nicht gehen. Und zwar geht es eigentlich eher darum, dass wir spielsüchtig sind und stolz darauf und eigentlich gar nichts dafür können.
Ja, ach, weiß ich nicht.
Wir sind halt leider emotional gebunden.
Ja, schon. Ich bin immer noch der Meinung, wie wir das in einer vorherigen Episode schon mal gesagt haben, wie ich es schon mal behauptet habe, dass ich jederzeit aufhören könnte.
Ja.
Insofern von Sucht kann ja nicht die Rede sein. Aber emotionale Bindung, ja, das... Klar, kann man vielleicht so sehen, aber man könnte auch sagen, dass Emotionalität in Verbindung mit Gaming auch eher dafür sorgen kann, dass man vielleicht ein bisschen weniger zockt. Weil emotionale Bindung oder emotionales Investment muss ja nicht immer positiv sein.
Nee, das stimmt. Einer der Gründe, weshalb ich immer noch nicht Last of Us gespielt habe.
Ja, das muss man ja auch nicht spielen, ne? Das gibt einem gameplay-technisch ja auch gar nichts. Das ist ja eigentlich ein total schlechtes Spiel. Da reicht es ja auch, wenn man die Serie guckt eigentlich.
Hass mir jetzt an.
Ja, ich wollte es nicht sagen. Aber es ist ja so, ne, wenn wir ja. ehrlich sind.
Ja, das Ding ist halt, als das Spiel neu war das ja auch eine sehr krasse Geschichte. Und ich kenne halt reichlich Menschen, die das gespielt haben. Und jedes Mal, wenn ich dabei zugeguckt habe, es fängt halt schon traurig an. Ich flenne jedes Mal. Ich flenne auch jetzt noch, wenn das passiert. Weil ich vor allen Dingen flenne ich schon kurz vorher, weil ich weiß, was passieren wird. Ich kann das nicht spielen. Und ich weiß auch, was im zweiten passiert. Ich kann das nicht spielen.
Das ist aber tatsächlich ganz interessant, weil das natürlich eine emotionale Bindung erzeugt, ne? Das ist halt wirklich traurig. Das ist, also diese erste Part, diese Introsequenz und dann irgendwie noch 10 Minuten, die danach kommen, ist auch das Einzige, was ich jemals von Last of Us gespielt habe. Also das kenne ich tatsächlich selber auch. Mhm. Aber gerade das profitiert ja überhaupt nicht davon, dass das im Spiel stattfindet. Du hast ja im Prinzip in der Serie exakt das Gleiche. Vielleicht ist das noch ein bisschen emotionaler, weil das halt mit Schauspielern, die auch irgendwie Emotionen vermitteln können, rübergebracht wird und sich mehr Zeit genommen wird, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die ganze erste Folge der Serie dreht sich ja darum. Ich glaube, das bekommt tatsächlich ein bisschen mehr Zeit in der Serie, das Ganze, was da so am Anfang passiert. Aber was ich sagen will, ist, dass das Spiel ja hier eigentlich nur als erzählerisches Medium fungiert und eigentlich es im Prinzip egal ist, ob das jetzt ein Spiel oder ein Film oder eine Serie oder auch ein Buch ist. So, das erklärt ja nicht, warum man dann gegen, also zu Spielen gerade eine emotionale Bindung hat.
Ja, ich finde es aber auch schwierig, jetzt zu sagen, ne, warum gerade Spiele, wenn auch Bücher gingen, weil ich als Leseratte, ich bin auch gerade sehr in einer Bücherreihe drin, die mir sehr viel Spaß macht, wo ich auch am Ende des ersten Buches Rotz und Wasser geflennt habe. Nein, es ist nicht Flammen geküsst, es ist was anderes.
Ich wollte gerade sagen, mir ist der Name der Autorin gerade nicht eingefallen, Rebecca Dingens, ne?
Jaros.
Jaros,
ja,
ja, genau.
Ich bin mir gerade nicht mehr, hieß sie Rebecca, auf alle Fälle Jaros mit Nachnamen.
Ja, ja.
Wie auch immer es richtig ausgesprochen wird.
Ja. Ja, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, ne? Bei Büchern, ich jetzt vielleicht nicht so, weil ich nicht so viel lese, aber bei Filmen auf jeden Fall, wo ich auch emotional oft genug angegriffen bin, sag ich mal.
Mhm.
Bei Spielen wird's dann halt eventuell was anderes, wenn da wirklich eine Interaktivität dazu kommt. Und die hast du jetzt bei, also natürlich bei The Last of Us, um das mal weiterhin als Beispiel zu nehmen, natürlich rennst du da selber rum irgendwie, ne? Aber das ist ja jetzt wirklich nicht gerade die Krönung des Gameplays. Eigentlich drückst du in dieser Intro-Sequenz, in dieser emotionalen, den Stick nach vorne, um geradeaus zu gehen.
Aber das Doofe ist halt genau da, wo halt irgendwas wäre, bist du halt machtlos und kannst nur zugucken.
Ja, okay, das ist dann natürlich relativ clever gemacht. Aber Spiele selbst profitieren davon ja eher und sorgen auch eher für eine emotionale Bindung, wenn man eine Interaktivität hat und vielleicht selber als handelnder Charakter tiefer in so eine Welt abtaucht.
Es gibt ja auch reichlich an Spielen, wo man eine Entscheidung treffen muss und die Entscheidung eventuell das Leben jemanden von einem der Charakteren kostet.
Das wäre dann schon eine andere Stufe, ja. Da würde ich dann so an die Telltale-Spiele zum Beispiel denken oder an Life is Strange, was wahrscheinlich für mich so die Beispiele des größten emotionalen Investments sind.
Mhm.
Also wenn ich an die erste oder letzte Staffel Walking Dead von Telltale zurückdenke, holy moly, oder an Life is Strange 1, da sind vielleicht auch ein paar Tränchen geflossen. Das kann durchaus sein.
Man munkelt.
Würde es nie zugeben und im Stream habe ich vorsichtshalber die Kamera in den kritischen Momenten ausgemacht. Insofern gibt es auch keine Beweise für.
Also es ist nie passiert.
Richtig.
Aber dann diese ganzen traurigen Sachen, wo man sich dann bindet und dann Rotz und Wasser heult, sind eigentlich gar nicht so sehr das, weshalb ich persönlich spiele. Weil wenn ich so gucke, was habe ich gespielt, was habe ich viel gespielt, sind es eher so entspanntere Titel.
Das trifft bei mir wahrscheinlich auch zu. Ich meine, ich spiele seit ein paar Jahren hauptsächlich Roguelikes, was in der Regel dann eher gemächlich und ne, entspannend ist. Aber da würde ich auch nicht von emotionaler Bindung oder emotionalem Investment sprechen.
Nee, das ist schon wieder eher so lockeres Casual, aber dabei herausfordernd, weil du ja versuchst, irgendwie weiterzukommen als beim letzten Mal.
Genau. Kann natürlich dann für Emotionen sorgen. Meistens negative, weil Spiele dieser Art häufig auch darauf ausgelegt sind, dass man dann erstmal eine ganze Weile scheitert.
Mhm.
Naja, wenn man sich aber die Frage vor Augen hält, warum man emotional irgendwie vor allem in virtuellen Welten aufgehen kann, da habe ich so in Richtung Eskapismus auch gedacht und in dem Zusammenhang an so Sachen wie Open-World-RPGs wie Elder Scrolls beispielsweise.
Mhm.
Wenn man sich wirklich in eine Welt reinfühlen kann, oder ein aktuelleres Beispiel wäre vielleicht Baldur's Gate, keine Ahnung, dann, ja, verschmilzt man ja irgendwie mit dieser Welt und erlebt dann Emotionen innerhalb dieser Welt. Oder auch nicht. Kann natürlich sein, dass man das relativ nüchtern betrachtet. Aber das ist für mich etwas, wie Spiele am ehesten wirklich tiefe Emotionen theoretisch auslösen könnten oder für eine emotionale Bindung sorgen könnten.
Finde ich aber auch so. Wenn ich so überlege, gerade aktuell sogar am meisten gespielt No Man's Sky. Das ist ja wirklich einfach nur durch die Gegend fliegen, Dinge erforschen und einfach nur schauen, was gerade hübsch aussieht, Ressourcen zusammensammeln, um wieder weiterzukommen. Viel mehr macht man da nicht. Aber es ist interessant und einfach nur so dieses, oh, guck mal, wie schön die Welt aussieht. Ich habe gerade eine sehr schöne Basis für mich erobert, wo ich mein Treibhaus gesetzt habe. Das leuchtet in der Nacht, es gibt Pilze und leuchtende Viecher und es ist fancy und überall sind Blubberblasen. Ja.
Klingt gut. Ich kann die Zuneigung zu No Man's Sky vollkommen verstehen.
aber abgesehen davon bin ich eigentlich, also es ist ein Planet in einem Piratensystem und das ist kommt nicht von ungefähr. Also ich habe eventuell als erstes und einziges den höchsten Rang bei den Piraten.
Okay. Hm.
Ja, ich mag zwar fancy schöne Blubberblasenplaneten, aber eigentlich bin ich von der kriegerischen Sorte.
Wow. Okay, da sind die Emotionen also irgendwie Hass gegenüber anderen und Brutalität.
Nein, die sind sehr loyal. Hm. Okay. Ich habe mir auch Piratenfrachter unter den Nagel gerissen und so. Und wir sind eine. Es gibt keine Meuterei. Auf einem Schiff wurde versucht zu meutern, aber das wurde direkt unterbunden.
Oh wow, sowas gab es noch nicht, als ich No Man's Sky gespielt habe. Aber das ist auch lange her.
Ja, ich habe mir sagen lassen, da ist jetzt einiges anders.
Als emotional würde ich, also weder in positiver noch in negativer Hinsicht, würde ich No Man's Sky aus meinen Erfahrungen jetzt auch nicht sehen, weil da fehlt mir dann die. Irgendwie die Interaktion innerhalb der Welt. Also klar, du hast so die, oder es kann heute anders sein, wenn es NPCs gibt, die gab es halt damals noch nicht so richtig. Da würde ich halt auch eher, wäre ich halt auch eher bei sowas wie Elder Scrolls, wo halt wirklich eine Welt mit möglichst lebensnah wirkenden NPCs simuliert wird.
Ja, also wirklich emotional ist das jetzt nicht. Es ist halt entspannend. Es ist witzig, also ich lese mir gerne die Logbücher nach Missionen durch, wo dann, keine Ahnung, irgendwer irgendwas gemacht hat. Das ist im Grunde so Kurzgeschichten, passiv miterleben. Es ist nicht so krass abwechslungsreich, also ein Buch kann da locker mithalten, aber es ist irgendwie, also man ist trotzdem süchtig. Ich habe schon viele Stunden da drin jetzt verbracht.
Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen.
Und erst dachte ich, dass der Nexus oder was auch immer da diese dunkle Kraft im Hintergrund ist, dass es irgendwie so sehr sektenhaft ist. Aber ist es nicht. Das hat einen ganz anderen Beweggrund. Das ist einer der Hauptquests.
Ich habe das Spiel durchgespielt. Ich weiß kaum noch was oder eigentlich gar nichts mehr von der Hauptquest. Ja, da waren nämlich ganz viele andere Spiele in der Zwischenzeit aktuell bei mir. Deswegen musste das irgendwie mal aufgeräumt werden im Gedächtnis. Und No Man's Sky ist da leider ein bisschen rausgeflogen. Andere Spiele, die auch intensive Emotionen natürlich erzeugt haben, wie Frust, Wut oder auch Freude.
Das kann sehr nah beieinander liegen.
Ja, in der Tat. Was sagt denn dein Gedächtnis da so, was intensive Emotionen, die durch ein Spiel ausgelöst wurden, sei das jetzt Trauer oder Frust oder vielleicht auch was Positives, was ist dir denn da zuletzt so richtig im Gedächtnis geblieben, was so richtig bemerkenswert war?
Also richtig bemerkenswert, toxisch und scheiße, ja, würde ich mal sagen, gehen auf alle Fälle diese ganzen Sachen wie Shooter.
Ja.
Wenn ich Call of Duty spiele, dann hält die Phase nie sehr lang, weil das ist sehr frustrierend. Ja, man hat so hier und da ein paar Glücksmomente, aber die Menschen da drin, schwierig. Hm. Dann, was ich sehr gerne spiele, Mechabellum, auch aktuell gerade wieder, weil es gerade veröffentlicht wurde, 1.0 und so. Aber den Chat blendest du grundsätzlich aus.
Ja, das ist manchmal sehr ratsam.
Ja, und ansonsten, wo es wirklich sehr nah aneinander liegt, Dark and Darker. Es gibt sehr nette Menschen, aber auch sehr toxische Menschen da drin. Und das, du gehst in den Dungeon rein und entweder du stirbst innerhalb von ein paar Sekunden oder lässt all dein tolles Loot kurz vor knapp doch noch drin. Oder du kommst raus und freust dich, dass du irgendwelche sehr wertvolle Sachen gefunden hast. Hm. Und du musst definitiv einen Charakter lernen.
Ja, das ist ganz interessant, weil das hauptsächlich Online-Spiele sind, wo es ja irgendwie auch nachvollziehbar ist. Also ja, insbesondere, dass die zu Frust oder Wut führen können, weil da halt andere Leute beteiligt sind und andere Leute grundsätzlich tendenziell für Frust und Wut sorgen, ist so die Erfahrung, die ich in den letzten knapp 40 Jahren gemacht habe. Sowas spiele ich ja eher weniger. Also ich spiele fast nicht online, vielleicht Koop, aber nicht mit Randoms online. Und das vermittelt ja trotzdem irgendwo Emotionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Frust und Wut denke, dann ist bei mir zuletzt Monster Hunter Rise ganz weit oben, was ich mal mir vorgenommen habe anzufangen. Und da ist es auch
Frust
zu einem.
Frust und Wut?
Ja, ach, das mag vielleicht auch mit meinem Skill zusammenhängen, aber Monster Hunter Rise ist tatsächlich das letzte Spiel, was ein Alt F4 bei mir ausgelöst hat. Okay. Wenn irgendwie die Mechaniken nicht so funktionieren, wie sie sollen, oder wahrscheinlich sollen sie, funktionieren sie so, wie sie sollen, aber sie gefallen mir nicht und deswegen scheitere ich zweimal hintereinander bei so einem eigentlich relativ billigen Vieh, das ich erlegen soll, ja, dann habe ich keinen Bock mehr und bin frustriert und mache das Spiel aus.
Ja, nee, ich habe eine sehr hohe Toleranz, Frusttoleranzgrenze und ich habe nicht mal Alt F4. Und das war schon frustrierend. Also ich bin weit über 100 Mal gestorben. Ich habe den goldenen Ritter. Und ich habe noch nicht einen Level komplett abgeschlossen. Obwohl, ich glaube doch, einmal. Mehr aus Glück als aus Können, aber ja.
Ja, so ein Alt F4 ist ja so das Klischeebeispiel für, naja, es ist halt ein Rage Quit. So, und man würde sich ja denken, sobald man irgendwie frustriert ist in einem Spiel oder sobald man, keine Ahnung, x-mal scheitert, steigt vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass man das macht. Aber ich glaube, das hängt wirklich extrem vom Spiel ab, ob es dazu kommen kann. Weil ich zum Beispiel habe bei diesen Spielen, die auch irgendwo darauf ausgelegt sind, dass du die ganze Zeit am Scheitern bist, wie jetzt Getting Over It war vielleicht so das Erste, was in diese Richtung ging. Oder Golfing Over It kann und irgendwann Only Up, auch so ein Ding. Ne? Mm. Ich vermute mal, Alt F4 ist vergleichbar damit. Zumindest das, was ich davon gesehen habe, war so grob vergleichbar, so ein bisschen.
Ja, es ist sackschwer und alles kann dich quasi sehr schnell töten und du fängst wieder von vorne an. Oder an deinem einmal nutzbaren Speicherpunkt.
Aus irgendeinem Grund bin ich bei solchen Spielen, die halt wirklich darauf ausgelegt sind, dass man die ganze Zeit scheitert, weniger geneigt, einfach einen Rage Quit hinzulegen. Wo ich dann, was mir gerade so eingefallen ist, eher dazu tendiert habe, war sowas wie Hollow Knight beispielsweise. Was halt ein Spiel mit zum Teil relativ harten Bosskämpfen ist. Aber das ist dann darin begründet, dass so ein Scheitern immer auch mit extrem nervigem Scheiß verbunden ist. Bei Hollow Knight, der Weg vom Save Point zum Boss ist häufig unendlich lang. Man muss sich immer und immer wieder durch die gleichen Gegenden schlagen, 5 Minuten lang, mal grob gesagt, um dann beim Boss nach 10 Sekunden zu sterben. Immer und immer wieder. Und sowas finde ich dann frustrierender, als irgendwie 300 Mal in 10 Minuten zu sterben. Was weiß ich, bei Super Meat Boy oder so, was auch damals eine der ersten Hardcore-Plattformer als besonders frustrierendes Spiel in die Geschichte eingegangen ist. Also es hängt, glaube ich, auch ganz eng mit potenziell nervigen Game-Mechaniken zusammen, warum man so ein Spiel dann quittet.
Ja, das stimmt schon. Wenn echt die Game-Mechanik selbst, also die Funktion selbst irgendwie nicht so wirklich rund läuft, schwierig. Weil dann sehe ich ja den Fehler auch nicht bei mir, weil dann habe ich ja nichts falsch gemacht, sondern das Spiel reagiert halt einfach nur scheiße.
Naja, also bei Hollow Knight zum Beispiel, da sehe ich dann schon ein, dass ich es falsch gemacht habe. Ne? Wenn ich nicht in der Lage bin, so einen Boss zu lernen, ja gut, dann muss ich besser werden. Aber wenn das Spiel dann dafür sorgt, dass ich erst mal 5 Minuten immer wieder den gleichen Scheiß machen muss, um es erneut zu versuchen, dann habe ich auch keinen Bock zu lernen. Und dann bin ich nach dem dritten Mal vielleicht schon so angepisst, dass ich das Spiel einfach ausmache.
Ich überlege gerade, das hatte ich auch letztens bei irgendwas. Da ist halt ein Teil, aber der Weg dahin ist so lang und du musst ihn wieder von vorne machen, so dass ich dabei immer nur so, keine Ahnung, 2, 3 Tries mache und dann wieder gehe. Ich glaube sogar Dark and Darker. Ja, Dark and Darker, weil im Moment ist halt der Vibe gewesen. Das heißt, alle sind jetzt auf die Boss-Items aus und wollen halt das Equip hochkriegen. Das Schwierige ist nicht, den Boss zu lernen und zu machen, weil den musst du halt auch lernen, wie in so einem, keine Ahnung, wie in so einem Souls haben die halt ihre Patterns, die du halt lernen kannst. Das Schwierige ist, bis dahin zu kommen und ungestört diesen Boss angehen zu können, weil die Leute halt extrem fies drauf sind und dich ständig wegmachen. Und ja.
Ja, gut, da liegt es dann wieder an den anderen Leuten.
Ja.
Ja, bei so Souls-Likes ist es aber auch ähnlich, finde ich. Oder kann es ähnlich sein, kommt sicherlich auf den Boss an. Aber zum Beispiel bei Elden Ring ist so der einzige Souls-Like, den ich wirklich lange gespielt habe. Da kannst du so einen Boss ja eigentlich immer wieder schnell neu anfangen, weil du, ich glaube, in der Regel direkt vor dem Bossraum spawnst, wenn du stirbst. Aber wenn du jetzt in der dritten Phase von einem Boss massive Probleme hast und die ersten beiden vielleicht ewig lang sind, aber du die locker hinkriegst, dann ist es ja auch wieder beschissen. Bist du zwar schnell beim Boss, aber musst dich trotzdem erstmal 5 Minuten durch Phasen, die du eigentlich drauf hast, durchquälen, um dann in der dritten Phase nach 10 Sekunden zu sterben.
Ja. Ich glaube, am frustrierendsten finde ich bei Souls-like auch, dass wenn du halt irgendwo jetzt, keine Ahnung, auf so einen Miniboss oder einen Boss stößt, wenn du einmal stirbst, ist okay, dann sind halt deine Shards, deine Seelen oder was auch immer du da halt sammelst, liegen da. Aber wenn du da halt reinlässt und willst die auf seinem sammeln und stirbst dabei, ja gut, dann ist alles
ja,
futsch.
Ja, gut, das stimmt. Das ist noch ein richtig großer Frustfaktor.
Und wenn man da nicht dran denkt oder sich denkt, ach, ich guck nur mal kurz rein, dann hat man die Sachen eventuell sehr lange aufgespart und dann braucht man sehr lange wieder.
Ja, ultra nervig. Also wenn einem so ein Versagen halt dazu zwingt, einfach Dinge, die man schon gemacht hat, immer wieder neu zu machen. Ob das jetzt Wege gehen oder keine Ahnung, Equipment sammeln oder ja hier Shards sammeln beispielsweise ist, das nervt halt. Um da ein Positivbeispiel zu nennen, wie gerade schon gesagt, eine Super Meat Boy oder auch Celeste, also ne, auch ein Plattformer, sollte eigentlich bekannt sein. Und wenn nicht, dann bitte über Celeste informieren. Die haben halt so den Vorteil, dass du wahnsinnig oft stirbst. Ich habe Celeste komplettiert, ich bin 5000 Mal gestorben.
Aber bei Celeste ist angenehm, weil du ja nicht, keine Ahnung, 10 Karten wieder zurückgeworfen wirst.
Genau, du kannst eigentlich sofort wieder das versuchen, woran du gescheitert bist. Du spawnst in der Regel im gleichen Raum, die Räume sind nicht allzu lang. Ne, du hast halt kaum einen Weg bis zu dem Hindernis, an dem du scheiterst oder das du lernen musst. Super Meat Boy, genau das Gleiche. Ne? Die Level sind lächerlich kurz. Du kannst es immer wieder versuchen und zwar sehr schnell. Es gibt keine nervigen Animationen. Selbst das kann schon für Frust sorgen, wenn du irgendwie eine lange Todes- oder eine lange Respawn-Animation hast. Das macht beim ersten Mal nichts, wenn die irgendwie 10 Sekunden lang ist. Beim 10. Mal möchtest du in die Tischkante beißen, weil es einfach viel zu lang ist. Und sowas hast du in solchen Spielen halt nicht. Und dadurch verhindern die meines Erachtens Frustration oder senken sie ein bisschen und verhindern dadurch potenziell Rage Quits. Kommt natürlich auf die eigene Toleranz an, aber bei mir war es zumindest so. Ich glaube, ich habe Celeste nicht ein einziges Mal gerage quittet, obwohl ich da so oft gestorben bin.
Steht bei mir noch auf dem To-Do. Na, Zeit.
Ja,
Zeit ist mein Problem.
Ja, ich verstehe es, ja.
Zu viel für die wenige Zeit.
Nach diesem ganzen Frust, den Spiele auslösen können, steht ja, wenn es gut läuft, irgendwann aber auch ein Erfolg. Möglicherweise. Mhm. Manchmal auch nicht.
Mhm.
Manchmal, so wie in Neo, scheitert Tränen. Man 20 Mal beim ersten richtigen Boss und spielt es dann nie wieder. Aber manchmal führt es auch zu Erfolg. Ja.
Ja, ja.
Würdest du denn sagen, dass dieser Erfolg dann umso intensiver und ja eher als wirklich krasser Erfolg von dir selbst wahrgenommen wird, wenn du halt sowas durchgemacht hast, also wenn du lange dafür arbeiten musstest und da vielleicht auch Frust durchleben musstest?
Definitiv. Also wenn ich es überlege, das erste Mal dann so ein Ding geschafft zu haben, wo du ewig dran gesessen hast, aus welchem Grund auch immer, ob es andere Leute oder eigenes Können war, man ist schon stolz, das dann irgendwann geschafft zu haben. Und dann ist auch untereinander dieses, ey, ich hab das jetzt geschafft, ey, ich bin da und da lebend rausgekommen.
Ja, also klar, ne, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wobei ich da schon auch sagen würde, dass es zu diesem Frustmoment vorher kommen muss, damit es ein wirklich großer Erfolg ist. Denn ich bin ja offiziell, beglaube ich, Slay the Spire-süchtig. Aktuell in einem Substitutionsprogramm mit Balatro oder Balatro, wie ich gelernt habe, wie es richtig ausgesprochen wird.
Ja, seit Englisch.
Ja, und diese Spiele habe ich tausende Stunden gespielt. Und gut, ist schwer zu definieren, wann man die durchgespielt hat, aber wenn man jetzt so sagt, als großes Ziel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad oder auf dem höchsten Rang oder wie man es auch immer nennen will, das Ganze durchzuspielen, das kann man sich so als Ziel setzen, so in Slay the Spire, das Aufstiegslevel 20 zum Beispiel, oder in Balatro, das höchste Decklevel, das Goldene. So, das sind beides Sachen, die ich in beiden Spielen wirklich ewig probiert habe. In Balatro habe ich das zuletzt, ja, ich glaube, die letzten 3 Level habe ich mehrere Monate dran gesessen. So habe ich letzte Woche geschafft. Wie gesagt, Slay the Spire auch ewig gedauert. Aber als ich das dann in beiden Fällen am Ende geschafft habe, habe ich nicht so dieses überwältigende Triumphgefühl gehabt, weil da einfach in den ewigen Wochen und Monaten, die ich es vorher versucht habe, nicht so dieser Frust da war, sondern es hat da trotzdem Bock gemacht. So, ne? Und es war in sehr spezifischen Fällen, wenn irgendwie RNG mal richtig, richtig übel war, mir einen guten Run versaut hat, da war es vielleicht frustrierend. Aber grundsätzlich war es nicht frustrierend, da an einem Run zu scheitern. Also eigentlich nie. Und ich glaube, das könnte wirklich dafür gesorgt haben, dass am Ende das Erfolgserlebnis auch nicht so groß war, obwohl ich halt wirklich ewig dran gearbeitet habe.
Jetzt muss ich überlegen, hängt das bei mir mit Frust zusammen?
Also das sind vielleicht auch sehr spezielle Fälle, ne, dass man so Spiele wirklich so ewig lange spielen kann, ohne dass da irgendwie Frust aufkommt, obwohl man eigentlich die ganze Zeit scheitert. Vielleicht spricht es einfach nur dafür, dass das zwei ganz, ganz grandiose Spiele sind, die wirklich jeder gespielt haben sollte. Es gibt's in anderen Genres vielleicht nicht. Ich kann mir das in einem Souls-like zum Beispiel nicht vorstellen, dass du da 3 Monate lang dasselbe versuchst und dabei nicht frustriert bist. Das wäre merkwürdig. Oder du bist ein sehr geduldiger Mensch. Das kann natürlich auch sein.
Ja gut, vielleicht geht's einfach nicht mehr tiefer mit den Emotionen.
Ja, man kann auch einfach abstumpfen.
So eine Gleichgültigkeit.
Das ist wahrscheinlich auch das Beste, ja. Beste Voraussetzung, um Souls-like zu spielen.
Ja, wenn ich das halt irgendwie geschafft habe, war ich schon stolz. Aber war ich da frustriert? Geht so. Es war auch mehr so ein Lernerfolg. Hm. Das finde ich halt auch schon cool, so einen Lernerfolg zu haben.
Ja, klar, auf jeden Fall, ne? Wenn man irgendwie etwas beim ersten oder die ersten paar Male überhaupt nicht durchsteigt, sich vielleicht noch nicht vorstellen kann, wie das jemals zu schaffen sein soll. Und dann lernt man halt. Und dann geht's halt irgendwann. Und vielleicht kriegt man es dann auch immer wieder hin.
Wenn der Boss dich jedes Mal one-hitted. Du aber definitiv keine andere Klasse spielen wirst, weil du berufen bist, diesen Charakter zu spielen.
Ja.
Auch wenn alle anderen sagen, ja, der ist so schwer, spiel was anderes. Das ist viel einfacher als Einsteiger. Nein.
Nee. Es muss ja eigentlich mit jedem Charakter gehen, sonst wäre es ein schlechtes Game Design.
Ja, das geht auch mit jedem Charakter, aber das ist dann halt wieder so ein Charakter von wegen, ja, das machst du halt, wenn du das Spiel schon besser kannst und so. Nein. Ich lerne das Spiel mit diesem Charakter. Punkt.
Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich versteife mich da auch sehr gerne.
Und alle anderen haben Unrecht.
Das sowieso, ja, das steht außer Frage.
Sehr gut. Ja, wie gesagt, also ich glaube, ich bin auch stolz drauf, was da erreicht zu haben, wenn ich das nicht durch irgendeinen Frust durchärgern musste.
Ist dir denn da was besonders im Gedächtnis geblieben, was, also wo du so richtig stolz drauf warst, was wirklich so das Maximum der positiven Gefühle war, dass du irgendwas endlich geschafft hast?
Ja, am ungemoddeten Original-Server-Einstellungen nichts veränderten Drachenzüchten beim Ark.
Oh.
Ich war einer von diesen Freaks, die halt echt ausgerechnet haben, wann verhungern die Viecher, wie kann ich meinen Schlaf timen, damit wir die genau perfekt brüten und prägen und 100%ig erfüllt haben. Und hab mir meine Schichten mit einem Freund zusammen eingeteilt und wir haben uns dann morgens um 3 getroffen und wussten, ja, dann muss halt einer füttern. Dann haben wir meistens gesagt, so wer von uns das macht, aber wir konnten eh nicht schlafen und sind dann beide da gewesen und haben uns dann drum gekümmert und sind dann auch wieder schlafen gegangen. Und ja, da bin ich, also das war halt nicht frustig. Es war cool und da bin ich immer noch sehr stolz drauf. Ich glaube, da will ich auch immer wieder dran denken.
Ja, nicht schlecht. Erinnert mich gerade ein bisschen an das Züchten von einem goldenen Chocobo in Final Fantasy VII. Was ich allerdings nicht selber versucht habe, also nicht auf regulärem Wege, weil das wahnsinnig frustrierend sein dürfte, weil da auch ein bisschen RNG mit dran hängt. Nachdem ich das mit Save States mal gemacht habe, war es irgendwie nicht ganz so befriedigend. Also Save States und genaue Anleitungen, wie es geht. Nee, also mein bestes Beispiel ist tatsächlich auch Celeste. Also das zu komplettieren, das war schon krass, hat lang gedauert, war nicht so frustrierend, aber war ein hartes Stück Arbeit. Frustrierend vielleicht, wie gesagt, Celeste ist da einfach vom Design her gut, um Frust zu vermeiden. Aber da bin ich auch stolz drauf, weil das nicht ohne ist, insbesondere die optionalen Level fertig zu machen. Das war sehr, sehr schön. Ähnlich Cuphead durchzuspielen, gut, ist jetzt vielleicht vom Skill her nicht ganz so das Level im Vergleich zu Celeste. Und eine Sache, die mir auch besonders in Erinnerung geblieben ist, waren so die ersten Chicken Dinner in PUBG. Ich glaube, ich habe 3 in 300 Stunden PUBG oder so.
Mit PUBG werde ich nicht warm.
Ja, ich bin auch 300 Stunden nicht warm geworden damit.
Ich komme eher klar mit Fortnite als mit PUBG.
Naja, ich spiele sowas ja normalerweise gar nicht. Also so Battle Royale ist PUBG auch das Einzige, was ich wirklich intensiv gespielt habe. Und es hat wirklich Ewigkeiten gedauert und ich habe mich damit abgefunden, dass es niemals so weit kommen wird, aber irgendwann innerhalb relativ kurzer Zeit dann tatsächlich, ich glaube, 3 Chicken Dinner insgesamt geholt. Und da mögen manche Leute wahrscheinlich drüber lachen, weil sie das 3-mal am Tag machen. Aber ich war da sehr stolz drauf und bin es bis heute so ein bisschen.
Ich glaube, ich habe kein einziges Chicken Dinner, was aber auch daran liegt, dass ich mit PUBG nicht warm werde und auch entsprechend wenig gespielt habe.
Ja, das muss man auch nicht unbedingt spielen.
Das nö, ist auch,
das besser ist für die eigene Krise. Gesundheit.
Daka war ja auch am Anfang ein Battle Royale, mittlerweile ja gar nicht mehr. Mittlerweile ist das, du hast zwar auch PvP, ist aber mehr so ein Extraction-Ding geworden mit Dungeon, die du da besuchst. Und diese Zone, die du klassisch im Battle Royale hast, die gibt es jetzt tatsächlich nur noch in einem bestimmten Modus, der noch nicht ganz ausgereift ist und irgendwann dazukommt. Da ist aber halt auch, da gehst du nur rein für PvP. Das ist der Arena-Modus.
Ja, da gehst du nur rein für PvP. Das ist natürlich ein Stichwort, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, dass Frust eben nicht nur durch Scheitern an irgendwelchen Bossen oder so ausgelöst werden kann oder ja durch Sterben oder Scheitern in Spielen allgemein, sondern eben auch durch die Interaktion mit anderen Leuten oder vielleicht sogar viel eher, weil andere Leute halt frustrierend sind.
Sein können.
Ja, du hast schon gesagt, ne, Chat ausmachen ist häufig ein guter Ratschlag. Den habe ich einmal, ich spiele sowas ja, wie gesagt, selten, aber einmal habe ich den beherzigen müssen in Rocket League. Da kann man sich den Chat eigentlich nie antun. Kann dich sowas denn wirklich unter Umständen auch zum Rage Quit bewegen, wenn jetzt nicht das Spiel selbst, sondern andere Spieler dir einfach massiv auf den Sack gehen? Oder kann ja auch härter sein, als dir auf den Sack gehen, kann ja auch ganz andere Ausmaße annehmen.
Ja, ich würde nie also ein Spiel wirklich mittendrin einfach abbrechen und ausmachen, glaube ich. Also es müsste schon arg sein. Das ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen.
Bei also, arg könnte ich das verstehen.
Ja, nee, das erledigt das von selbst, weil das crasht einfach.
Ja, okay.
Nee, also ich habe ja auch, das Schlimmste ist ja wirklich Call of Duty und Mechabellum. Also toxischer als in den zwei Spielen habe ich selten erlebt. Ja, wenn du dann halt nicht den Chat aushast oder vielleicht sogar noch den Audio-Chat anhast und den gerade nicht ausmachen kannst. Oh Gott. Es ist einfach extreme Fremdscham. Es geht einem krass auf den Wecker, aber ich würde dafür das Spiel nicht abbrechen.
Ich ja, glaube ich.
Gerade in Mechabellum ist es auch sehr geil, wenn die dann sehr toxisch sind und du mit denen dann den Boden aufwischst.
Das kann natürlich befriedigend sein, klar, ne? Aber ja, wenn du vielleicht selber einfach auch nicht sonderlich gut im Spiel bist und dann noch einen reingewirkt zu bekommen, ne? Also ja, ich weiß, dass ich nicht gut bin, das brauchst du 14-jähriger Bengel mir nicht sagen. Da ja. Boah, weiß ich nicht. Ich habe damit eigentlich nur, naja, abgesehen von Rocket League, in PUBG ist das ja nicht so wirklich. Mhm. Da gibt zwar Proximity Voice theoretisch, aber wird eigentlich nicht genutzt, meiner Erfahrung nach. Meine Erfahrung läuft sich da ansonsten eigentlich nur auf den, auf das MOBA von Blizzard, dessen Titel ich immer wieder vergesse.
Heroes of the Storm.
Ja, genau. Es ist das einzige MOBA, was ich jemals gespielt habe. Und da auch nur das Tutorial, quasi irgendein Tutorial-Kampf gegen Bots. Und da wurde ich von einem Mitspieler geflamed, weil ich mich halt dumm angestellt habe. Ja, das wäre die nächste Stufe. Nee, von dem Mitspieler. Und das ging mir halt wirklich auch massiv auf den Sack. Und das hat mich nur in der Meinung bestärkt, dass dieses Genre nichts für mich ist. Und seitdem habe ich es auch nie wieder angefasst.
Ja, also, gerade so, was Online-Spiele angeht, ne, ist ja immer sehr schwer abhängig davon, mit welchem Team spielst du. Hast du ein Team, mit dem du spielst? Oder bist du da wirklich auf dich allein gestellt und hast ganz viele Randos um dich rum?
Ich würde sowas halt nur mit Leuten spielen, die ich im Real Life kenne oder halt, die ich online schon lange kenne. Mit Randoms, selbst gegen Randoms geht's vielleicht gerade noch so, ne? Selbst das kann schon kritisch sein. Aber so eine Toxizität innerhalb des eigenen Teams, das würde mich definitiv dann auch dazu bringen können, mit einem Spiel auszusteigen. Da ich definitiv keinen Bock drauf. Und ich habe auch noch so ein klischeehaftes Bild von meinen Mitspielern vor Augen. Ne? In meiner Fantasie sind halt alle Leute, die online zocken, irgendwelche 14-jährigen Gören. Und von denen muss ich mir nichts erzählen lassen.
Ja, bei mir sind es 21-jährige Gören, ist auch nicht so viel anders.
Ja, das ist, ja, ein bisschen besser, würde ich sagen.
Das Lächerlichste, was mir da untergekommen war, war auch, dass wir ein Spiel neu angefangen haben. Keine Ahnung, zweite oder dritte Runde, die wir in einem Spiel waren, bei uns im Team, also zumindest inner Team, kein Geflame, wurden umgebracht und dann wurden wir halt beschimpft von unseren Gegnern, dass wir halt so Bots sind, wo ich mir denke, Alter, ich habe das Spiel, ich muss das vielleicht erstmal lernen, ich bin neu hier, keine Ahnung, was hier überhaupt passiert. Ja, das war halt lächerlich.
Aber wenn ich gerade so drüber nachdenke, das hat mich tatsächlich auch nachhaltig beeinflusst. Zum Beispiel auch MMOs gelegentlich mal gespielt habe, aber eigentlich, ja, die quasi als Singleplayer behandelt habe. Final Fantasy XIV zum Beispiel habe ich eigentlich fast ausschließlich solo gespielt. Und da hatte ich auch massive Skrupel, dann in Dungeons zu gehen mit, sagen wir mal, 4 Spieler-Squads, ne, irgendwie per Matchmaking so ein Team zusammengestellt zu bekommen, ohne mich vorher wirklich intensiv durch Wiki-Wälzen und sowas auf den Dungeon schon mal vorzubereiten. Weil ich halt keinen Bock habe, da nichts geschissen zu bekommen und dann geflamed zu werden. Das muss ich einfach nicht haben. Deswegen vermeide ich das tatsächlich aktiv.
Ja, ich habe ja WoW auch mal eine Chance gegeben und das ist mit den Dungeons ja ähnlich. Und dadurch, dass ja alle, keine Ahnung, seit Anbeginn WoW spielen und ich dann mal gerade eben so mit dem, ich glaube, mit dem vorletzten Add-on oder sowas mal reingeschaut habe, kannte ich natürlich gar nichts, aber ich bin halt einfach mit in die Dungeons reingegangen, habe direkt am Anfang schon geschrieben, so, ey Leute, ich bin neu hier, ich habe diesen Dungeon noch nie gemacht, ihr müsst mir sagen, wo ich stehen muss und was ich tun soll. Ansonsten seid ihr selbst schuld. Ja, geht dann auch. Und ansonsten ignorierst du die Volltrottel.
Ja, das kommt sicherlich auf die Gruppe an. Ich glaube, Final Fantasy ist da relativ berüchtigt, aber im positiven Sinne dafür, dass die Leute dann doch eher vernünftig und unterstützend sind. Aber du hast halt trotzdem die Leute dabei, die den Dungeon, dem du dabei getreten bist, halt 20 Mal am Tag machen, um zu grinden. Und naja, bei denen muss das dann natürlich schnell gehen und effizient. Und wenn du dann keine Ahnung hast, ja, dann
Dann hoffe ich, dass du nicht der Heal oder der Tank bist.
Ja, nee, ich habe immer DD gespielt. Dann geht das vielleicht noch.
Ja, das ist immer am unauffälligsten.
Ja, das stimmt.
Ja, ich bin gerne Heal, das ist das Problem. Also werde ich auch geflamed, wenn ich jemanden nicht gehealt habe. Aber das ist immer so ein, ey, ich bin neu hier, sag mir, was ist. Ich will hier nicht sterben, ich versuche zu heilen. Ich bin noch klein.
Ja, aber weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich in der Interaktion mit anderen schon so intolerant gegenüber Frust, dass ich das tatsächlich eher vermeide. Weiß nicht, ob mir da viel entgeht. Ich hatte an Final Fantasy zum Beispiel trotzdem viel Spaß, aber ja.
Ich habe früher oder später auch so ein paar Titel, so ein paar MMOs, habe ich mir auch gedacht, nee, ich spiele dieses Spiel jetzt antisozial, keinen Bock auf eine Gilde, eine Party oder sonst irgendwas, einfach nur so vor mich hingrinden und questen und lasst mich alle in Ruhe.
Ja, solange das möglich ist. Ich meine, in Final Fantasy 14 kannst du teilweise auch Dungeons mit Bot-Squads machen. Das ist natürlich richtig geil.
Das ist ja praktisch.
Perfektes Spiel für antisoziale MMO-Spieler. Es ist teilweise ganz großartig.
Das ist auch sowas, was sich eigentlich beißt. Antisozialer MMO-Spieler.
Ja, ich meine, man kann das einfach als großes Singleplayer-RPG dann gegebenenfalls behandeln. Das ist ja auch etwas, was in Spielen oder was die Bindung zu Spielen erhöhen kann. Die Bindung zu anderen, naja, nennen wir es mal Charakteren. Was jetzt zum einen in Singleplayer-Spielen durchaus auch ja rein virtuelle Charaktere, also NPCs oder naja, halt Protagonisten der Handlung, sagen wir mal, sein können. Oder anders natürlich, es können virtuelle Avatare sein, also naja, richtige Menschen in MMOs vornehmlich. Das kann einen ja auch wirklich sehr, sehr eng an ein Spiel binden und kann ja auch, ja, ich sag mal, Folgen nach sich ziehen. Hast du da in beiden Fällen irgendwie sonderliche Erfahrungen mitgemacht? Also wirklich mal irgendwie so tief in ein Spiel, in ein Singleplayer-Spiel, sagen wir mal, eingetaucht, dass du da wirklich Bindungen zu Charakteren aufgebaut hast? Und andererseits natürlich, wie ist das bei dir mit Online-Spielen, mit dem Kennenlernen von Leuten in, das hatten wir glaube ich schon mal so ansatzweise in der Folge, ne, mit dem Kennenlernen von Leuten in Online-Spielen?
Ja, ich bin dem ganz offen und positiv. Also, ja, Singleplayer-Spiele habe ich tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele gespielt. Und wenn ich die Singleplayer-Spiele spiele, dann sind das weniger so, wo ich, keine Ahnung, Best Friends mit meinem Co-Charakter oder sowas werde.
Naja, aber Last of Us hast du schon, na gut, du hast Last of Us nicht gespielt insofern.
Nee, das kann ich nicht spielen.
Ja, das wäre ja vielleicht so ein Kandidat, ne, da könnte man ja eine Bindung zu Ellie herstellen beispielsweise.
Oder so, ja. Aber das wird alles irgendwann so traurig und nicht. Ich weiß, was mit denen passiert, ich kann das nicht. Ich will mich da nicht binden.
Ja.
Nee, aber tatsächlich, Journey ist ein mittlerweile in die Jahre gekommenes Spiel, was ich vor Ewigkeiten gefühlt irgendwann mal gespielt habe. Da gab es da auch noch andere Menschen, die das gespielt haben. Du konntest den random in deiner Welt begegnen. Du kannst nicht mit denen sprechen. Es gibt keinen Chat oder sonst irgendwas. Ja. Die machen halt ihr Ding, du machst dein Ding. Man kann sich gegenseitig helfen, weil man halt auf der gleichen Karte dann ist. Ansonsten gibt es da lustige Symbole. Du kannst um die rumtänzeln und so. Und komplett fremd. Wie gesagt, minimalst, was du mit denen auch interagieren kannst. Du musst auch nicht mit denen interagieren. Du kannst das alles komplett Single durchspielen. Und ich habe trotzdem so den einen oder anderen Wegbegleiter, mit dem ich vielleicht dann über 2 Karten drüber gelaufen bin oder sowas, richtig lieb geworden, obwohl ich keine Ahnung habe, wer das ist, was die machen oder ob die überhaupt reden oder so, ob die mich leiden können. Egal, wir haben das zusammen gemacht. Das war cool.
Ja, interessant. Ich habe es nie gespielt. Und bis ich erfahren habe, dass man das theoretisch auch komplett ohne Interaktion spielen kann, habe ich auch keine Interesse daran gehabt, weil ich halt keine Interaktion möchte.
Ja, die Interaktion da drin ist halt nicht so interaktiv untereinander. Hm. Deswegen ist das okay. Also ich würde das schon fast als Singleplayer durchgehen lassen, weil du halt, du kannst kaum was mit anderen machen.
Na, ich stelle mir vor, das ist so das Spieleräquivalent von sich mit Händen und Füßen verständigen, weil man nicht dieselbe Sprache spricht. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall vermeiden wollte. Also, wenn du dich da mit Symbolen oder Tänzen oder irgendwas verständigen kannst, dann denke ich, ja, der andere erwartet jetzt, dass ich das verstehe, was er meint, aber keine Ahnung, der macht da irgendwelche Symbole und dann mache ich Alter 4, weil ich keine Ahnung.
Nee, das ist ja gerade das Schöne. Du kannst halt im Grunde nichts Besonderes machen, was der andere also von dir verlangen könnte oder so. Du machst einfach nur dein Ding, erforscht das Ding weiter, wo du bist und der halt seins. Und es ist im Grunde nur so ein Hi, ich kann dich sehen. Ich kann dich sehen. Kannst du mich auch sehen?
Wow.
Also viel mehr ist es wirklich nicht. Nee, ansonsten, ich habe halt sehr lange sehr viele MMOs gespielt und da auch irgendwann eine relativ feste Clique gehabt. Wir kamen aus aller Gotteswelten Ländern und keiner von uns hat sich jemals real life gesehen. Ich überlege gerade, ich glaube, eine Person habe ich tatsächlich später, nachdem man sich halt über Spiel und Chat kennengelernt hat, auch real life einmal getroffen. Auf einer Spielemesse.
Okay, ja. Ja, ist ja in Character dann.
Ja, fast. Hm. Nee, aber es haben sich schon Freundschaften gebildet und ich finde auch, man kann sich sehr gut über Spiele kennenlernen und Freundschaften schließen.
Ja, ist krass, kann ich fast gar nicht relaten, weil ich dem halt aus dem Weg gegangen bin, weil ich das, also wie gesagt, ne, MMOs waren für mich immer Singleplayer-Spiele. Oder wenn, dann mit Leuten, die ich schon im Real Life kannte, dann mal sowas angefangen. Hm. Genauso wie alle anderen Online-Spiele. Wie gesagt, ich spiele einfach nicht mit Randoms. Deswegen ergibt sich die Möglichkeit so ziemlich gar nicht. Ich habe einmal eine Person im Online-Spiel kennengelernt, mit der leite ich jetzt seit 1,5 Jahren einen Podcast. Das war ganz okay. Aber ansonsten gab es da wirklich keine weiteren Beispiele. Das finde ich ganz faszinierend. Aber es gab auch wenig Gelegenheit, weil ich dann doch primär Singleplayer-Spiele spiele.
Mhm.
Da würde ich aber auch sagen, dass ich zu Charakteren jetzt in, also zu ne, NPCs, um bei dem Begriff zu bleiben, keine wirkliche Bindung aufbaue. Und ich finde das eigentlich auch ganz gut so, weil ich das potenziell ansatzweise problematisch fände. Ich, also auch bei sowas wie Life is Strange oder Walking Dead, Spiele, die wirklich, wo ich wirklich auch ein großes emotionales Investment hatte, wie gesagt, da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich zu den Charakteren eine Bindung aufgebaut habe, sondern mich eher in den oder in den Protagonisten oder die Protagonistin reinversetzt habe und aus deren Sicht dann diese Bindung irgendwie nachvollzogen habe. Aber es ist schwer zu erklären. Ich habe jetzt in Life is Strange keine persönliche Bindung zu Chloe zum Beispiel gehabt, sondern mich halt in Max, sind halt die Protagonistinnen des Spiels, mich da irgendwie identifiziert und dann die von dem Spiel vorgegebene Bindung von Max zu Chloe nachvollzogen. Ich habe auch keine Bindung zu NPCs in Elder Scrolls zum Beispiel, wo ich unzählige Stunden verbracht habe, hergestellt. Was vielleicht auch daran liegt, dass die NPCs häufig nicht gut geschrieben sind, aber ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, finde ich aber auch ganz gut so, weil ich glaube, vorhin schon mal genannt als Stichwort, Eskapismus kann auch ein bisschen Überhand nehmen, wenn man dann anfängt, zu NPCs irgendwelche tatsächlichen emotionalen Bindungen herzustellen.
Ja gut, Emotionen sind ja dann trotzdem da, ne? Weil ich meine, man gewinnt ja auch die Charaktere dann Dieb oder so. Aber jetzt wirklich zu sagen, ich habe eine Beziehung zu einem der Charaktere, weil ich die, keine Ahnung, besonders toll finde oder so. Wenn das Spiel vorbei ist, ja, fängst du mit dem nächsten an.
Genau.
Aber die Emotionen, die man halt dann in dem Moment, keine Ahnung, so Charakter stirbt und du bist mega traurig, die Emotionen sind ja trotzdem da.
Ja, ist schwer zu unterscheiden. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass man sich eine Beziehung zu der Person oder zu dem NPC dann einbildet. Ne, wenn man wirklich fast schon, kann man das als parasoziale Beziehung? Nee, kann man nicht bezeichnen, aber so in der Art. Mhm. Wenn man sich das einbildet, das kann ja dann durchaus ein bisschen kritisch sein. Und ja, das Spiel ist vorbei. Dann ist der geliebte Freund oder mehr dann plötzlich weg, weil es halt nur ein NPC ist.
Sollte man ein Endlosspiel spielen, das ist nicht so schlimm.
Ja, stimmt. Ich glaube, das könnte in der Zukunft sogar noch ein bisschen kritischer werden, wenn dann erstmal KI ein bisschen mehr integriert wird in solche Spiele, in sowas wie Elder Scrolls zum Beispiel. Da gibt's ja jetzt schon Mods für Skyrim zum Beispiel, die dann halt KI-NPCs, die auf deine Spracheingabe reagieren, zur Verfügung stellen. So, und ich glaube, da kann das dann schon schnell passieren, ne? Dass man sich da ein bisschen zu sehr verrennt, ein bisschen zu sehr, wie auch immer, geartete Beziehungen zu einem NPC plötzlich einbildet, wenn einem die außerhalb des Spiels vielleicht ein bisschen fehlen.
Kann ich aber dann noch nachvollziehen.
Ja, das ist durchaus nachvollziehbar. Problematisch finde ich es dann trotzdem.
Ja, ja, klar, das ist schon problematisch, aber dummerweise halt auch echt nachvollziehbar, weil dann hast du da halt so diesen perfekten Charakter, den du halt total toll findest, der dann auch noch auf dich reagiert und da ja dann wirklich so eine Art Interaktion ist, zwar eine künstliche, aber ist schwierig.
Da wäre es halt eigentlich gesünder, sag ich mal, wenn das nicht so extrem realistisch wird und die Fortschritte sich vielleicht ein bisschen in Grenzen halten. Das ist bei einem Elder Scrolls oder beim Skyrim NPC jetzt vielleicht noch ein bisschen schwierig, da wirklich eine enge Bindung aufzubauen, weil das halt trotzdem ein hölzern rumstehender NPC mit wenig Mimik ist. Und die Stimme dann auch eher, ja, ein bisschen nach Text-to-Speech klingt, als nach einem echten Menschen. Aber wenn da der technische Fortschritt einfach ein bisschen mehr erlaubt, dann ist das vielleicht was ganz anderes.
Ja.
Weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist.
Ja, ich finde eigentlich schon, weil ich fände das ganz nice.
Ich fände das eigentlich auch geil. Ich seh das halt immer nur mit Gefahren verbunden.
Ja. Wir haben ja schon mal, und ich überlege da auch jeden Tag, fast jeden Tag, was im Zusammenhang mit KI, was da Gefahren und Dinge sind, wo man sich dran aufhängen könnte. Aber vielleicht sollten wir dann noch einfach mehr Angebot für psychische Gesundheit und sowas schaffen.
Ja.
Das Ganze ein bisschen was enttabuisieren, dass es ganz normal ist, dass man halt mit jemandem sich austauscht. Ich finde das sowieso albern, dass es hier nicht so ist wie in den USA. In den USA ist es normal, dass du zum Psychiater gehst. Auch wenn du vollkommen in Ordnung bist, aber halt einfach nur so, ich gehe dann dahin und quatsch mir alles von der Seele. Finde ich einen guten Ansatz.
Ja, gut, dass das nicht stigmatisiert sein sollte, bin ich auf jeden Fall dabei.
Aber das könnte dir halt bei solchen Sachen halt auch immens helfen. Weil da wäre ja dann tatsächlich ein Mensch, der eventuell merken würde, dass du da zu sehr abdriftest oder so.
Ja, aber was will der machen? Also wenn du jetzt keinen persönlichen Freundeskreis hast oder so und dir deswegen deine Freunde in Elder Scrolls 6 mit super KI-NPCs vielleicht holen musst.
Ja, aber vielleicht käme es ja da gar nicht so weit.
Ja, weiß ich nicht.
Ich meine, sagen wir mal, du wärst jetzt wirklich so einer, der absolut keine Freunde findet und total inkompatibel ist mit der Welt. Gefühlt. Aber dann hat er ja wahrscheinlich noch so ein paar andere in seinem Pool, die genauso inkompatibel sind und vielleicht in die gleiche Richtung gehen wie du, mit denen der sich zusammenstecken kann, ja, schwarze Freunde.
Die treffen sich ja nicht, die spielen ja alle Elder Scrolls und sind da ganz zufrieden.
Ja, aber
mit
gehen zum gleichen Psychiater.
Ach so.
So die Psychiater-Connections. Zufälligerweise im Wartezimmer getroffen oder so, was weiß ich.
Ja. Aber da spricht
man. Aber da hast du dann halt mehr Möglichkeit, irgendwie eine Intervention zu haben oder so. Aber ja, ist hier in Deutschland noch nicht so realistisch.
Ja, ich weiß es nicht. Also wird sich natürlich zeigen, inwieweit da der technische Fortschritt da sein wird. Ich glaube, dass es so kommt, ist nicht die Frage, eher wann, glaube auch nicht, dass da irgendwie die Entwickler jetzt von irgendwelchen zukünftigen MMOs oder eher Singleplayer-Spielen natürlich sich ihrer Verantwortung so bewusst sind, dass sie entsprechende Möglichkeiten nicht nutzen würden, KI auf diese Art und Weise zu integrieren. Ich glaube, das wird so oder so passieren. Und ja. Das wird noch für große Diskussionen sorgen in der Zukunft, da bin ich mir sicher.
Ja, das wird interessant.
Ja, für große Diskussionen haben, glaube ich, aber auch so Online-Freundschaften in der Vergangenheit gesorgt bei Leuten, die damit halt hauptsächlich aus älteren Generationen, die damit halt keine Berührungspunkte hatten, für die das eigentlich undenkbar ist, dass man irgendwelche wie auch immer gearteten Beziehungen zu Online-Leuten aufbauen kann. Und das ist ja heute dann, ja gut, ist glaube ich heute ein bisschen akzeptierter, gerade in unserer Generation. Und ja, ich denke auch unproblematischer, auch wenn ich da selbst nicht so der Typ bin, aber ich meine, spricht da nicht wirklich viel dagegen.
Wir haben ja auch schon alle irgendwie mindestens von irgendwelchen Paaren gehört, die dann sich in WoW kennengelernt haben und geheiratet haben. Real life.
Ja, finde ich. Also klar, kann passieren. Könntest du dir das vorstellen? Also hättest du dir das vorstellen können? Jetzt vielleicht nicht mehr, aber.
Ja, wenn ich den richtigen in einem MMO kennengelernt hätte, ja.
Ich hätte dem auch nicht ablehnend gegenübergestanden, sagen wir es mal so. Aber ich schätze die Chance, dass sowas passiert hat, einfach als verschwindend gering ein. Also, wenn man irgendwelche Ansprüche oder Vorstellungen hat von einem Partner.
Ja, mein Gott, das ist ja nicht so, dass du den irgendeinen random, keine Ahnung, mit dem du gerade das letzte Set-Teil getradet hast, dass du den dann dadurch kennenlernst und dann sagst, lass heiraten.
Nee, aber ich stelle mir das halt vor, du hast deine Gilde, wie groß macht die sein? Keine Ahnung, 20 Leute? Ich habe keine Ahnung, wie groß so die handelsübliche Gilde ist. Oder mit wie vielen Leuten man so in der Regel dann ständigen Kontakt hat. Ich meine, so viele werden es nicht sein, es werden ja keine 100 Leute sein. Und darunter dann irgendwie zufällig jemanden zu finden, der wirklich passt, also Ich habe das auch nie versucht, als ich mehr oder weniger auf der Suche war, weil ich die Chance einfach als verschwindend gering angesehen habe.
Ja, gut, ich kann mich ja jetzt mal outen. Also bei mir ist es passiert, also beziehungsweise fast passiert. Also es ist nicht unwahrscheinlich. Also ich weiß, dass das passieren kann.
Faszinierend.
Deswegen ja, ich könnte mir das vorstellen.
Tja, gut, Gaming verbindet.
Kann krass. Intuitiv verbinden.
Ja, ich meine, streng genommen hat Gaming auch ein bisschen, oder ja, hat irgendwo auch eine Rolle gespielt, dass ich meine Freundin kennengelernt habe, oder dass wir zusammengekommen sind im Prinzip, aber da war das nicht über das Spiel, sondern eher das Wissen, dass man halt gerne zockt und vielleicht auch nicht wenig. Aber das ist ja dann doch noch was anderes, als sich wirklich in einem Online-Spiel kennenzulernen.
Ja, aber das Ding ist ja, man lernt dann halt so ein paar Leute kennen. Dann bildet sich da irgendwann so eine kleine Gruppe, mit der man öfter zusammen online durch die Gegend zieht. Dann erkundet man vielleicht auch gemeinsam andere Spiele. Und so hast du halt so eine feste kleine Gruppe, mit der du irgendwann mehr machst als nur den Raid in der einen Gilde. Wo sich dann schon so Online-Freundschaften bilden können. Und dann lernt man sich vielleicht noch ein bisschen näher kennen. Und dann kann da auch mehr draus werden.
Vielleicht kann ich mir das einfach nur so schwer vorstellen, weil ich da nicht die Erfahrung gemacht habe. Also ich war nie in einer Gilde oder so. Doch, ich war in Guild Wars damals in der Gilde. Ich glaube, wir waren zu dritt und ich kannte beide aus dem Real Life. Also, ja, gut.
Du musst das andersrum machen. Die Leute kennenlernen, bevor du die im Real Life kennst.
Ja, das ist wirklich überhaupt noch nie passiert. Ich habe noch nie jemanden persönlich getroffen, den ich vorher nur online kannte. Naja, also zumindest nicht, den ich vorher aus dem Spiel kannte. Keine Ahnung, wir hatten das Thema ja schon mal in einer vorherigen Folge, lange her. Ich glaube, als ich in der FIFA-Community vor über 20 Jahren aktiv war, da habe ich mal mit einer Person telefoniert, die ich nur übers Zocken kannte. Und das war mein einziger Kontakt mit einer Person, die ich ausspielen kannte für 20 Jahre.
Ja, ich habe ja schon mal gesagt, wir sind da ein bisschen mutiger drauf gewesen. Also bei uns haben auch Leute übernachtet spontan, die wir eigentlich nur übers Online zocken kannten.
Krass.
Ja, ich habe viele Leute kennengelernt, die ich vorher nicht weiter als nur Chat, Audio-Chat kannte.
Ich hätte früher mit Online-Spielen und so anfangen sollen. Vielleicht hätte ich dann ein bewegteres Sozialleben gehabt in den letzten 20 Jahren.
Es ist nie zu spät.
Och, nö, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr.
Du musst ja nicht unbedingt alles nach heiratsfähigem Material absuchen. Freunde tun es auch.
Ja, gut, das heiratsfähige Material, das habe ich schon. Also,
ja, eben, deswegen, Freundschaften tun es auch.
Ja, gut, wird sich zeigen, ob sich da in der Zukunft noch was ergibt, da ich wahrscheinlich solche Spiele nie wieder spielen werde, wahrscheinlich nicht. Naja, Emotionen beim Gaming jedenfalls. Mal abgesehen davon, dass da potenziell Ehepaare draus entstehen können. glaubst du, dass Emotionen, die man durch Spiele erlebt, die Spiele vermittelt werden, irgendwie Einfluss auf das reale Leben haben? Also ja, beispielsweise, wenn du jetzt die ganze Zeit nur Souls-Likes spielst und dich da durchbeißt, wirst du dann grundsätzlich ein frustrationstoleranterer oder widerstandsfähiger Mensch beispielsweise oder irgendwie?
Oder werde ich zum Pessimisten?
Ja, vielleicht auch das.
Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn ich oft frustriert werde im Spiel, ich halt schlecht gelaunt bin und dann aufpassen muss, wie ich anderen gegenüber, vor allem so meiner Familie, so die überhaupt nichts dafür kann, weißt du, ich setze mich an den PC, hab schon so meine quasi Me-Time und dann komme ich wieder und schnauze erstmal meine Kinder an.
Oh, okay.
Nee, das wäre scheiße. Ich versuche es nicht mit ins Real Life mit rüber zu nehmen, aber wenn man halt frustriert wurde, weil einige Runden in einem Spiel, das man jetzt gespielt hat, richtig doof gelaufen sind, dann ist man einfach doof drauf und dann mache ich danach noch irgendwas, was mich irgendwie aufheitert oder wenigstens auf gleichgültig bringt. Aber na gut, das kommt jetzt auch nicht so häufig vor. Meistens habe ich eine sehr gute Zeit in Spielen. Häufig auch mal irgendwelche Lachflashs, keine Ahnung. Ich musste aber auch an sehr gutes Beispiel Scrap Mechanic denken, wo wir unser Auto gebaut haben und ich irgendwann angefangen habe, weil du kannst da alles auseinandernehmen. Ich habe also jede Menge, für mich typisch, Dekoartikel aufgesammelt und oh, das ist noch toll, das kann ich zu Hause verwenden, das kann ich zu Hause noch an die in die Ecke bringen und so. Ich habe alles an allen Ecken von diesem Auto untergebracht und angepappt, das sah so albern aus. Oh, das sah so gut aus. Es war so hübsch, das Auto. Es war kein Auto mehr, aber es war sehr hübsch. Und wir mussten uns da irgendwie wieder auf unseren Sitz reinbacken, damit wir damit fahren können. Und das Fahrverhalten war auch sehr interessant. Aber sowas erheitert mich dann sehr.
Ja, gut. Ja, das ist ja auch was Schönes, ne? Das ist schöner als Frust zu erleben.
Ja, es war auf alle Fälle sehr witzig.
Was du gerade zum Anfang gesagt hast, dass du den Frust aus Spielen eventuell mit ins Real Life nimmst, das kann ich bei mir tatsächlich so gut wie gar nicht feststellen, sondern eigentlich nur andersrum. Also wenn ich aus irgendwelchen Gründen im Real Life angepisst bin, dann bin ich zum Beispiel auch eher geneigt, in so einem Spiel ja mal zu tilten oder ne. Alt F4 liegt dann auch näher, als wenn ich gut drauf bin und ein Spiel starte. Also ein Spiel soll ja eigentlich eine gute Zeit verschaffen, aber wenn ich schon frustriert bin, dann irgendwas spiele, was vielleicht gar nicht so wirklich frustig ist, aber dann geht mir plötzlich irgendeine Mechanik auf den Sack, ja, dann ist das Spiel auch ganz schnell wieder aus.
Vielleicht mache ich das deswegen nicht.
Ja, mag sein.
Ich mache das in die Richtung nicht, also ich versuche das alles einigermaßen zu trennen. Wenn ich halt frustriert bin und mich an den Rechner setze, dann sage ich auch schon mal so, ja, ich brauche jetzt noch 10 Minuten oder so und dann höre ich auf super laut Musik und komm erstmal wieder mit mir selbst klar, bevor ich mit irgendjemandem rede. Dann gehe ich auch nicht in Audio-Chat oder so. Dann schreibe ich echt so, ich bin jetzt mal, ne, ich bin zwar da, aber ich bin jetzt nicht ansprechbar. Verschiebt sich um ein paar Minuten.
Ja.
Und chill dann erstmal und danach spiele ich dann. Und halt, ja, andersrum, wenn ich halt frustriert, ist aber auch sehr selten, dass ich so frustriert bin vom Spiel, dass ich das mit ins Real Life nehmen würde, dass ich da nochmal was Witziges nachmache. Teilweise bin ich ja auch, also ich spiele dann auch so zwischendurch so Roguelikes oder so, die einen dann zwischendurch schon mal frustrieren können, vor allen Dingen, weil wenn dann random wieder irgendwas reinknallt, was du überhaupt nicht beeinflussen kannst. Hm. Und im nächsten Moment kommen meine Kinder hier ins Zimmer und so, ja, Mama, auf den Schuss. Dann kannst du die ja auch nicht ankacken und anflaumen. Ich bin auch nicht böse. Space ist manchmal die Taste für ja, beginne nächste Runde. Dann habe ich ich war gerade noch am Equipment shoppen, dann drückt er Space. So, nein. Mama stirbt jetzt, so Mitte des Spiels.
Ja, das ist natürlich scheiße. Bei mir haben ansonsten Spiele nur dafür gesorgt, dass ich Mathematik bzw. Stochastik einfach anzweifle, grundsätzlich. Insbesondere XCOM hat dafür gesorgt, weil ich seit XCOM weiß, dass 90% nicht bedeuten, dass irgendwas in 9 von 10 Fällen klappt.
Mhm.
Sondern 90% sind eigentlich eher 50%. Aber ja, XCOM-Spieler wissen Bescheid und glauben nicht an Wahrscheinlichkeit.
Es ist halt auch jedes Mal, jeder Versuch ist wieder 90%. Du kannst immer die, auch wenn es 99% sind, du kannst halt auch einfach unsagbar viel Pech haben und einfach bei jedem Versuch diese 0,1% erwischen.
Ja, ich weiß.
Mhm. Deswegen so dieses Glücksprozent. Nee, ich bin kein Mensch, der sagt, ja, komm, in 9 von 10 Fällen geht es gut. Nein. Im schlimmsten Fall gehen 10 von 10 Fällen in die Hose.
Ja, so ist es. Es lohnt sich nicht, irgendwelche Schüsse mit 90% Trefferwahrscheinlichkeit in XCOM zu versuchen. Die gehen alle daneben. Man muss mindestens 98% haben. Dann klappt es in der Hälfte der Fälle.
Ja, das ist schlecht.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, aus emotionaler Sicht kann ich mich da wirklich von freisprechen, dass Spiele wirklich einen großen Einfluss auf mich hatten. Das ist ganz faszinierend dafür, dass ich seit über 30 Jahren zock. Also sicherlich haben Spiele irgendwo einen Einfluss, ne, was jetzt mal ganz klassisch gesagt, Hand-Auge-Koordination, die wird jetzt nicht unbedingt schlechter durch Zocken, nehme ich mal an.
Hm.
Solche Sachen oder strategisches Denken, klar, ne, das kann sicherlich davon profitieren, aber wenn man das rein auf so emotionaler Ebene betrachtet, ich glaube, da hält sich der Einfluss doch sehr in Grenzen. Ich wüsste zumindest wirklich kein Beispiel, was ich da jetzt so anbringen könnte, was wirklich einen großen Einfluss auf mich gehabt hätte. Ich glaube, da könnte ich mehr Filme nennen. Ne? Vielleicht gab es den einen oder anderen Film, der mich beeinflusst hat, aber bei Spielen weiß ich nicht.
Aber vor allen Dingen halt auch emotional beeinflusst hat.
Ja, oder ja, was heißt emotional beeinflusst? Kann ja auch sein, irgendwie weltanschauungsmäßig. Keine Ahnung, vielleicht ist man, jetzt würde ich gerne ein möglichst absurdes Beispiel liefern können. Aber
Minecraft und Stardew Valley.
Ja, vielleicht hast du jetzt größeres Verständnis für die Situation der Bauern in Deutschland und schließlich den Protesten an, wenn sie mal wieder stattfinden, wenn du nur genug Stardew Valley gespielt hast. Keine Ahnung.
Nee, ich glaube, da wäre der Hintergrund, wenn ich das nachvollziehen könnte, ein anderer als Stardew Valley.
Hm.
Aber ich kann Panda-Bären jetzt viel besser nachvollziehen, nachdem ich Minecraft gespielt habe.
Panda-Bären, warum?
Weil die in Minecraft vorkommen. Und die sind sehr friedlich.
Habe ich mir jetzt Panda-Bären in Minecraft gesehen? Ich weiß es gar nicht.
Weiß ich nicht. Ich glaube, auf unserem gemeinsamen Server habe ich noch keinen gesehen. Aber ich habe auch noch nicht so viel gesehen. Also ich wollte sowieso, wenn die Zeit es zulässt, demnächst nochmal auf den Server gehen und weiter erkunden.
Ja, das, ja, ja, die Zeit.
Mhm.
Ja, dass ein Spiel einen wirklich selbst so weltanschauungsmäßig oder so vielleicht beeinflussen kann. Ja.
Ark hat mich geprägt.
Okay.
Ich habe viele Dino-Namen mir besser merken können.
Ja, gut, das ist jetzt auch wieder so ein Skill irgendwie, ne? Hab ich ja gesagt, das ist ja vollkommen normal, dass Spiele sowas vermitteln können. Aber so rein auf geistiger oder emotionaler Ebene, Disco Elysium könnte einen weltanschauungsmäßig oder politisch beeinflussen. Sollte es auch. Inhaltlich sehr gutes Spiel. Aber, ja.
Ja, es gibt ja einige Titel, die einen relativ, also die einen weltanschauungspolitisch und was weiß ich was alles bewegen könnten, die ich aber nicht gespielt habe, weil das ist dann wieder schwere Kost und das ist nichts für zwischendurch.
Ja.
Das sind dann wieder diese Serious Games und Serious Games habe ich ja nicht so viele.
Ich kann nur Disco Elysium empfehlen. Das ist nicht sehr serious, aber sehr politisch und sehr gut.
Ist, glaube ich, in meinem Besitz, aber noch nicht gespielt.
Ja, dauert auch ein bisschen, das zu spielen und sehr viel zu lesen.
Mhm. Entscheidungen zu treffen.
Oh ja. Und potenziell an Würfelwürfen zu scheitern. Da wäre dann potenziell wieder der Frust.
Die 90%. Nee, ich würde nicht sagen, dass irgendein Spiel mich wirklich so krass irgendwie real life beeinflusst hätte, dass es irgendwie meine Weltanschauung berührt hätte.
Ja, ich glaube, da sind Spiele in der Regel ja auch das schlechte Medium. Disco Elysium nenne ich jetzt auch nur ständig als Beispiel, weil das halt so ziemlich das Einzige ist, was mir so richtig einfällt. Es gab noch ein ähnliches Adventure. Oh, der Name ist mir leider entfallen. Techno Babylon. Ich glaube, das ist es. Kann man sich auch mal angucken. Ist auch ein politisch aufgeladenes Spiel. Aber ja, das sind ja wirklich eher Ausnahmen.
Ja, die meisten Spiele sollen ja wirklich auch einfach nur unterhalten.
Aber manche sollen ja wirklich auch einen emotionalen Effekt auf, oder sehr viele sogar einen emotionalen Effekt auf den Spieler und die Spielerinnen haben. Aber ja, dass mich das irgendwie als Persönlichkeit geändert oder geformt hätte. Heutzutage im gehobenen Alter sowieso nicht mehr, würde ich sagen, aber auch als Kind. Gut, da gab es diese Spiele auch wieder weniger.
Ja.
Da hatte Super Mario Brothers vielleicht nicht unbedingt das Potenzial, mich emotional stark zu formen.
Ja, wobei, vielleicht waren die Spiele, die wir damals gespielt haben, die halt auch schwierig waren und nicht so verzeihend wie jetzt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, auf leicht stellst oder so. Das hat uns vielleicht einfach damals schon so frustrationstolerant gemacht, dass es uns jetzt gar nicht mehr so auffällt.
Das kann sogar sein, ja. Ja, das ist ja auch so ein Klischee, ne, dass heutige Spieler oder Leute, die halt wirklich eingestiegen sind in, keine Ahnung, ins Gaming in den letzten 10 Jahren oder was weiß ich, dass die halt so diesen Frust, dieses ganze Leid, das wir in den 90ern durchmachen mussten in den Spielen, dass die das gar nicht kennen und deswegen alles glatt gebügelt und auf möglichst einfach gemacht ist. Das kann tatsächlich sein, ja, und wenn, also ich meine, warum nicht, ne, wenn man das früh genug macht und ich habe mit 5 Jahren angefangen zu zocken, dann kann das natürlich sich auch auf einen selbst dann auswirken, auch im Real Life. Also ich würde mich eigentlich als relativ frustrationstoleranten Menschen normalerweise bezeichnen. Vielleicht liegt das wirklich daran, wer weiß. Vielleicht liegt das ja gar nicht am jahrelangen Kiffen, sondern daran, dass ich sehr früh angefangen habe, schwere Spiele zu zocken.
Tja. Siehst du mal, Langzeitfolgen von Gaming sind doch positiv und wir sind alle keine Killer geworden.
Das ist richtig. Beispiel zu Mario Bros. Ich habe wahrscheinlich fast 30 Jahre lang keine Pilze gegessen. Vielleicht hat das auch irgendwie damit zu tun. Aber die waren ja in Super Mario Bros. Eher positiv. Außer in Lost Levels, dem japanischen Super Mario Bros. 2, da gab es auch negative Pilze. Vielleicht haben die mich da ein bisschen geprägt.
Nee, bei mir hat das nichts derartiges ausgelöst. Ich musste auch gerade dran denken, in dem Super Mario Film, dem letzten, da mag Mario tatsächlich keine Pilze.
Stimmt, ja.
Und das bevor er die zauberhaften, also die mit Wirkung Pilzen kennengelernt hat.
Ja gut, wenn ich mit 5 Jahren nicht irgendwie irgendwelche verkochten Steinpilze, sondern Magic Mushrooms vorgesetzt bekommen habe, dann hätte ich da wahrscheinlich auch eher Gefallen dran gefunden.
Vielleicht aber auch nicht.
Ja, gut, vielleicht auch nicht.
Vielleicht wäre das ziemlich creepy gewesen.
Ja, möglicherweise.
Aber ich glaube, dann hättest du andere Probleme.
Ja, höchstwahrscheinlich.
So mit 5, ein bisschen frühes Einstiegsalter.
Ja, wahrscheinlich hätten sich manche Dinge dann anders entwickelt. Gut, ja, was können wir also abschließend sagen? Frust in Spielen ist scheiße, aber wir sind jetzt vielleicht auch gar nicht so die alleranfälligsten dafür.
Nö. Hab eher weniger Frust in meinen Spielen. Aber ich suche noch nach der wahren Liebe.
Ja.
Also in NPCs.
Ja, gut. Ja, weiß ich nicht. Das hat mich nie so befriedigt. Ich hab in Skyrim oder in Oblivion ging das nicht, nur in Skyrim auch geheiratet, ne, aber da war halt keine Liebe dabei. Das muss ich jetzt im Nachhinein einfach zugeben.
Ja, ich meine auch so eine rein platonische. Die reinste Form der Liebe, die es gibt.
Ja.
Nicht befleckt durchs Fleischeslust.
Ja, die Fleischeslust, die gab's in Skyrim auch nicht. Also. Ja, aber ich bin nach wie vor der Meinung, wenn man jetzt mal den Frust durch andere Spieler ausklammert, dass echter Frust in Spielen, also wirklich häufig auf Designfehler oder nicht Fehler, aber einfach aus meiner Sicht schlechtes Design hinweist, weil Spiele auch schwer sein können, auch dafür sorgen können, dass man manche Dinge unendlich oft versuchen muss. ohne dabei wirklich sehr zu frustrieren, also so stark zu frustrieren, dass man jetzt ja seinen Gefühlen freien Lauf lässt und im besten Fall Alt F4 drückt und im schlechtesten Fall mit der Tastatur auf den Monitor einschlägt. Ich glaube, es gibt einfach Mittel und Wege, das zu verhindern. Und ich bin ein bisschen skeptisch oder sehe es eher als negativ an, wenn Spiele das ganz bewusst fördern durch Designentscheidungen. Hm. Finde es dann, wie gesagt, eher angenehm wie bei Celeste oder Super Meat Boy oder Ähnlichem, die wirklich Maßnahmen ergreifen, damit es schwer, aber nicht frustrierend ist.
Ich würde auch sagen, in den meisten Fällen, in denen das halt dann zu Frust führt, weil du zum Beispiel bis zum Boss 5 Minuten wieder durchspielen musst, um das nochmal zu versuchen und innerhalb von 2 Sekunden zu sterben. Das sind einfach Dinge, da hat sich keiner Gedanken drum gemacht.
Naja, weiß ich nicht. Gerade bei sowas wie Souls-likes, die sind ja irgendwo auch darauf ausgelegt, dass du so einen Boss nicht beim ersten Mal legen kannst, sondern dass du ihn halt lernen musst. Und da können die Entwickler dann ja auch darauf spekulieren oder die wissen, dass Spieler dann irgendwelche Wege immer wieder gehen müssen. Das werden die schon auf dem Schirm haben.
Ja, vielleicht haben die aber auch gedacht, na gut, dann stirbt er dann nach 2 Sekunden und denkt sich dann, ich bin zu schwach und gehe jetzt und level in der Welt nochmal 100 Level weiter, weil erst dann bin ich der Meister, der ich sein muss.
Du kannst ja nicht dich grundsätzlich in jedem Spiel so overpowern, dass du so einen Boss legen kannst, auch wenn du ihn überhaupt nicht lernst. Also glaube ich zumindest. Ich habe jetzt nicht jedes Dark Souls gespielt.
Also ich habe keine Ahnung.
Na, ich denke nicht, dass das möglich ist, ohne im Zweifel hunderte Stunden zu grinden, was man vielleicht auch nicht unbedingt möchte. Da geht es vielleicht doch schneller, die Patterns zu lernen. Ja, auf jeden Fall denke ich, dass die Entwickler davon auch nicht ausgehen, dass man jetzt 100 Stunden grindet, als es 20 Mal zu versuchen, den Boss zu lernen. Und wenn die davon ausgehen, dass man 20 Mal versucht, dann finde ich, wäre schon nicht so abwegig zu erwarten, dass sie dann durch Maßnahmen wie nicht ewig lange Animationen oder nicht ewig lange Wege oder dabei unterstützen, den Frust in Grenzen zu halten.
Also wenn es absichtlich gemacht ist, dann ist es doof.
Ja. Und dann hast du wiederum die Leute, die sagen, ja, das muss so und wenn du den Frust nicht aushältst, dann bist du zu schwach und deinstallier jetzt Dark Souls, du Arsch. Und dann wären wir wieder bei einem Thema, was wir auch schon mal in diesem Podcast behandelt haben, nämlich Elitarismus in Spielen.
Ja, na, wer das nötig hat, ne?
Gibt es.
Ich weiß. Also ich werde jetzt keinem hier erzählen von wegen, ja nee, also das ist ja Easy Mode, das ist ja Cheat und Cheesen ist schrecklich und die Welt geht unter und alle deine Steamerungenschaften gehören dir aberkannt oder so, das ist albern.
Ja, es muss ja nicht mal Easy Mode sein, ne? Es kann schon der normale Mode sein und es kann ja auch legitim sein, so einen Boss 20 Mal versuchen zu müssen. Aber wenn sich Leute dann wirklich, ja, das ist jetzt auch irgendwie ein Strohmann, nennt man das Strohmann-Argument, ich weiß es nicht. Wenn es dann Leute gibt, die sagen, ja, diese Animation nach dem Sterben muss aber 20 Sekunden lang sein, um dich zu bestrafen, das musst du aushalten, anstatt dass man die Animation halt nur 2 Sekunden lang macht, sodass man es wieder versuchen kann. Dann hätte ich da kein Verständnis für. Aber gut, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es solche Leute gibt. Ich meine, wahrscheinlich gibt's die. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass die gibt.
Irgendein gibt's bestimmt.
Ja, und ich bin jetzt schon wieder frustriert, wenn ich darüber nachdenke. Über diese Leute, die es möglicherweise gibt oder möglicherweise auch nicht.
Dann habe ich hier eine gute letzte Frage für dich. Was war mal das Allerwitzigste oder wo du den härtesten Lachflash hattest in dem Spiel?
Kann ich nicht sagen. Aus 2 Gründen. Zum einen kann ich es nicht sagen, weil ich glaube, durch Spiele selbst so richtig zum Lachen gebracht zu werden, also jetzt mal von Singleplayer-Spielen, von Spielen, die vielleicht auch irgendwie auch witzig gemacht sind, ich glaube, sowas kam relativ selten vor, dass ich die wirklich so abgefeiert habe, dass ich dann nicht mehr aus dem Lachen rausgekommen bin. Und ich kann es außerdem nicht sagen, weil wenn, dann war es eher so Situationskomik in Koop-Spielen und hat dann unter Umständen auch mit Drogenmissbrauch zu tun gehabt. Nee, also ich glaube, humoristisches Potenzial ist dann eher bei sowas, ne? Ich glaube, die Spiele selbst geben es selten her. Ich wüsste jetzt wirklich kein so witziges Spiel. Ich glaube, da muss dann wirklich eine soziale Komponente und Situationskomik dabei sein.
Na, bei mir sind die besten Momente auch Situationskomik.
Ich wüsste jetzt leider auch kein Beispiel. In DayZ damals, als wir DayZ ewig lang gespielt haben, da sind sehr, sehr viele lustige Momente gekommen. Und ja, muss dann Situationskomik sein, weil DayZ jetzt von sich aus nicht unbedingt das allerwitzigste Spiel ist.
Nee, das stimmt.
Ja, Humor ist ja so eine Sache, mag ich ja nicht. Nee, also Spiele und Humor geht für mich irgendwie fast so schlecht zusammen wie Musik und Humor. Das sind einfach Dinge, die sollten getrennt bleiben.
Also ich lache gerne bei einem guten Spiel, wenn da gerade eine gute Situation ist, dann ist das okay.
Also ich meine wirklich nur auf so Singleplayer oder was die Spiele selbst von sich aus hergeben, gemünzt. Mhm. Wenn ein Spiel, ja, ach, weiß ich nicht, so wenn ich da an humorvolle Spiele denke, denke ich hauptsächlich an Adventures, vielleicht so die alten Point-and-Click-Adventures aus den 90ern oder so, die häufig sehr humorvoll waren.
Es gab witzige Szenen bei It Takes Two.
Ja, natürlich. Ja, gab es. Aber ist das jetzt was, wo man wirklich schreiend am Boden liegt vor Lachen?
Nein, ich glaube, ich lag nicht schreiend am Boden.
Hat er sich bei mir auch eingebrannt.
Der Elefant hat sich eingebrannt, aber das war nicht witzig.
Nee, das war überhaupt nicht witzig.
Das war grausam.
Ja.
Oh Gott. Schlechteste Eltern ever.
Ja, also das letzte Spiel, was wirklich witzig gemeint war, was ich gespielt habe, ja, neben It Takes Two wahrscheinlich, wäre die Larry-Reihe. Mhm. Where Dreams Die Twice war, glaube ich, der letzte Teil. Aber das sind dann auch eher One-Liner, bei denen man mal verschämt lacht. Genauso wie alle anderen Adventures. So, ach, keine Ahnung, Sam & Max schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf rum. Die Telltale-Neuauflage von Sam & Max, die eigentlich wirklich, die ich für ein Spiel wirklich witzig fand, aber das ist auch nichts, wo ich jetzt irgendwie in Lachflash verfallen wäre.
Ich glaube, ich spiele auch tatsächlich keine humoristischen Spiele. Also die von sich aus auf Comedy gehen.
Es sind halt hauptsächlich, würde ich sagen, Adventures oder so parodistische Sachen wie jetzt so Stanley-Parabel zum Beispiel. Also Spiele, die zum Beispiel andere Spiele oder andere Genres auf die Schippe nehmen oder dekonstruieren. Stanley-Parabel oder
da war doch irgendwas.
The Hex zum Beispiel.
There is no game.
Ja, das habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit gespielt, stimmt.
Das hat auch einen humoristischen Ansatz.
Ja, ist ganz witzig, aber
ja, ich weiß, kein Lachflash, aber
ja, eben. Nee, ist schon witzig und clever und ist auch kein stumpfer Humor, meistens.
Es ist aber auch schwierig für ein Spiel, einen Lachflash auszulösen, wenn es nicht gerade situationsabhängig ist.
Ich finde, das ist allgemein bei Medien schwierig. Also das geht mir auch bei Filmen so, dass ich da selten wirklich sonst wie mich kaputt lache.
Ja, da wüsste ich aber direkt, was ich geguckt habe, als ich das letzte Mal wirklich Tränen geweint habe und mein Mann dachte, ich sitze im Wohnzimmer und heule mir die Augen aus.
Okay. Was war es denn?
Es war kein Film, es war eine Serie. Es war James May, Our Man in Japan. Und er ist mit einem kleinen Mini-Roboter als Tourguide durch Tokio. Hm. Ich glaube, er wollte durch Tokio. Oder Kyoto, auf alle Fälle mit so einem kleinen Roboter. Und es war irre witzig, weil er was falsch gemacht hat und das einfach blieb und sich durchzog und immer schlimmer wurde. Und ich hing da und ich konnte nicht mehr. Und es war halt spät nachts. Ich wollte nicht alle weg aufwachen. Also habe ich da leise in mich reingekichert und gelacht und hatte die Tränen aus den Augen laufen. Ja, und dann dachte mein Mann halt, ich sitze im Wohnzimmer und heule mir die Augen aus. Und er so, was ist mit dir passiert? Ich so, ich kann nicht reden.
Huh.
Ich konnte nicht mehr. Ja, am nächsten Tag habe ich ihn aufgeklärt und ihn das nochmal gucken lassen. Und egal, wann ich diese Szene gucke, ich muss jetzt mal wieder lachen.
Okay, vielleicht sollte ich mir das auch mal angucken. Ich habe zumindest vom Namen her schon mal davon gehört, um zu testen, ob ich vielleicht komplett emotional abgeschumpft bin, was Humor angeht, oder ob ich auch noch was empfinden kann.
Es ist einfach so dumm, aber es ist so witzig.
Ja. Ach naja, das ist ja alles subjektiv.
Ja.
Ja, richtig positive Emotionen würden wir auch erleben, wenn ihr uns vielleicht eure Meinung zu dem Thema und eure Beispiele für besonders frustige Spiele, für besonders witzige Spiele vielleicht.
Oder lebensprägende.
Ja, das auf jeden Fall auch, ne? Spiele, die auf euch jetzt abgesehen von irgendwelchen Skills, wie gesagt, einen Einfluss hatten. Und vielleicht euch zu einem besseren Menschen gemacht haben oder zu einem schlechteren, kann ja auch sein. Wenn man zu viel PUBG spielt, dann geht es auch ganz schnell. Könnt ihr uns gerne mitteilen über die sozialen Medien, die in den Shownotes verlinkt sind, oder ihr kommt auf den dort ebenfalls verlinkten Discord und diskutiert mit uns.
Ja, ich bin gespannt, was ihr erzählt. Ansonsten bleibt uns jetzt nichts weiter über, als euch zu wünschen, viel Spaß in der Woche noch.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.